Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Heute haben wir ja wieder Podcast, eine neue Ausgabe. Wer ist denn zu Gast?
In dieser Runde haben wir heute Volker Mall zu Gast, ehemaliger Lehrer auch in Böblingen, Gymnasiallehrer. Und er hat sich sehr, sehr verdient gemacht um die Aufarbeitung eines KZ-Außenlagers draußen im Gäu. Und er war Mitbegründer des Vereins für die Gedenkstätte Heilfingen-Teilfingen.
Das klingt nach ein bisschen schwerer Kost, aber ich bin gespannt.
Ja, das Grauen, das war schon auch direkt vor der Haustür hier. Gedenkstätte, KZ-Gedenkstätte, Heilfingen, Teilfingen. Das Grauen lag offenbar auch vor der Haustür. Was war denn da? Was muss man sich darunter vorstellen unter KZ?
Also in Teilfingen war ein Militärflugplatz, der 1938 begonnen wurde. Und auf diesem Militärflugplatz entstand dann ein Lagerkomplex mit ungefähr 2000 Insassen insgesamt. Und ein Teil dieses Lagerkomplex war dann dieses KZ-Außenlager.
Und waren das Zwangsarbeiter, die da gebaut haben?
Also am Anfang hat es der Reichsarbeitsdienst geplant und dann haben sie Zwangsarbeiter geholt und die haben das dann für uns fertig gebaut. Und es war so, dass es am Anfang hatte der Flugplatz eigentlich nur die Funktion Angriffskrieg gegen Frankreich. Als der dann mit dem Blitzkrieg vorbei war, hat der Flugplatz eigentlich keine Funktion mehr gehabt. Bis ungefähr 1943, als der Krieg dann sich irgendwie, der Verlauf sich negativ verändert hat für die Nationalsozialisten, haben sie jetzt versucht, den Flugplatz auszubauen zu einem Nachtjägerflugplatz. Und für diesen Nachtjägerflugplatz brauchte man eine längere Landebahn und so weiter und brauchte auch verschiedene Fliegerstraßen. Fliegerstraße, haben die Anwohner nur gesagt. Dazu wurden jetzt verschiedene Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge geholt.
Ist das nicht ungewöhnlich, weil ja in Böblingen schon ein Flughafen zu der Zeit bestand, dass da noch ein zweiter gebaut wurde?
Es waren noch sehr viel mehr. Malmsheim war geplant, dann war in Mötzingen einer, gab es einen Flugplatz und in Degenfon gab es einen Flugplatz. Und einer dieser Flugplätze, die jetzt speziell für die Nachtjagd geplant war, das war in Böblingen zuerst nicht, das war dann Teilfingen.
Also Böblingen ist Flugfeld.
Ja, das Flugfeld, genau.
Also Nachtjagd, was muss man sich darunter vorstellen? Die Abfangjäger gegen die Bombergeschwader oder was ist Nachtjagd?
Nachtjagd ist eine ganz spezielle Erfindung der Nationalsozialisten. Es war möglich, jetzt nachts zu fliegen, weil die mit Funk gearbeitet haben. Es war was ganz Neues. Die konnten nachts jetzt, die Bomber konnten jetzt nachts verfolgt werden mit der speziellen Flugzeugen ME, also 210, spezielle Ausführungen für die Nachtjäger, die sich immer weiterentwickelt haben. Ja, bis hin am Schluss gab es dann auf dem Platz noch die beiden ersten Düsenjäger. Also das war Arado und die ME 261, also die ersten Düsenjäger weltweit, ja.
Wenn man den Begriff KZ hört, da hat, glaube ich, jeder sofort bestimmte Bilder im Kopf. Kriegt man die überein mit dem, was in Heilfingen-Teilfingen war? Oder wie muss man sich dieses KZ vorstellen? Also, sind dort auch Menschen getötet worden? Sind gefoltert worden? Oder was war der Grund? Oder war es ein Arbeitslager?
Ja, das ist eine gute Frage. Es war so, dass alle diese 600 Häftlinge oder 601 waren, kamen aus Stutthof bei Danzig. Also es war auch ein KZ-Außenlager und die meisten waren vorher in Auschwitz. Weder Auschwitz noch Stutthof waren Vernichtungslager, sondern es waren eigentlich Arbeitslager. Und es wird ja immer behauptet, Vernichtung durch Arbeit sei das Ziel gewesen. Es war eine doppelte Sache in Tailfingen. Die drei Firmen, die dort gebaut hatten, also die Landebahn gebaut hatten, haben natürlich vor allem das Interesse gehabt, dass diese KZ-Häftlinge die Landebahn und das andere bauen und möglichst gut versorgt werden. Also nicht, die hatten kein Interesse daran, dass die zugrunde gehen. Das war der Widerspruch. Die Lagerleitung in Tailfingen war unfähig. Also das, dass dann so viele gestorben sind, liegt in erster Linie daran, dass die Lagerleitung unfähig war, Essen und so weiter herbeizuschaffen, auch für einigermaßen hygienische Bedingungen zu sorgen.
Waren die dort alle untergebracht? Ja. Und was haben die da machen müssen? Wie war die Arbeit, die sie verrichten mussten?
Es war schon so, dass es keine Baracken mehr für diese Juden gab. Die Juden wurden einfach in einem Hangar untergebracht. Also es ist ein Hangar, Flugzeughangar, der ungefähr 25 auf 25 Meter ist. Und dort wurden 600 einfach in Stroh gelegt. Das heißt, es ist dann besser geworden, wenn die ersten gestorben sind. Also die Unterbringung war einfach katastrophal. Und sie sollten jetzt verschiedene Sachen machen. Sie sollten die Landebahn ausbauen. Und sie sollten zwei sogenannte Fliegerstraßen bauen, auf denen die Flugplätze tagsüber disloziert wurden, also versteckt wurden. Das war ihre Aufgabe. Und sie sollten dann auch die Blindgänger räumen, die da waren. Und das war natürlich durch diese schlechte Ernährung für sehr viele tödlich im Endeffekt. Es war dann so, dass ohne dies die meisten von ihnen ja schon 4 Jahre in Lager waren, als sie herkamen, waren die eigentlich nicht so, wie behauptet wurde, voll arbeitsfähig, sondern viele von ihnen waren schon sehr krank.
Woher kamen denn die ganzen Menschen?
Diese 600 Juden kamen aus Stutthof bei Danzig.
Alle,
ja.
Und davor in anderen Lagern?
In anderen Lagern. Es war so, dass am Ende wurde aus Auschwitz, aus welchen Gründen auch immer, wurden jetzt größere Gruppen evakuiert und eine große Gruppe von 1500 Häftlingen, also Juden, die kam nach Stutthof. Also kurz bevor die Russen bereits da waren. Und aus Stutthof kam dann ein großer Zug mit 1200 nach Stuttgart. Und in Stuttgart wurde der Zug geteilt und die eine Hälfte, 600, kamen nach Echterdingen auf diesen Flugplatz und die anderen kamen nach Tailfingen.
Sie haben jetzt vorher gesagt, dass das nur sehr wenige überlebt haben. Sind die tatsächlich dann alle dort direkt gestorben oder später an den Folgen ihrer schweren Arbeit?
Also sind dort ein gutes Drittel ist dort direkt gestorben und natürlich einige dann danach.
Also 200 direkt?
Ja.
Ungefähr?
Ja.
Vielleicht nochmal zurück, woher die kamen. Stutthof ist ja ein ganzes Ende weit weg von hier. Ne?
Ja.
Was mag man da an der Organisation, der NS-Organisation ablesen, wie solche Arbeitskräfte hin und her geschoben wurden?
Also das ist absolut unwahrscheinlich. Das hatte immer noch Vorrang. Also gleichberechtigt mit den Soldaten, die an die Front gebracht wurden, ja. Wurden auch jüdische Häftlinge, egal was war, immer noch weiter transportiert. Die Bahnlinien wurden wieder repariert und es wurde, also als ob das das Wichtigste von der Welt wäre, wurden die Juden weiter durch ganz Europa transportiert.
Wann kamen die jüdischen Gefangenen an? 44?
Im November 44.
Also eigentlich schon relativ spät.
Relativ spät. Eigentlich sollten sie im September kommen, aber das hat schon nicht mehr funktioniert. Dann kam es im November an.
Wie ging das dann weiter mit dieser Außenstelle oder mit diesem KZ und dem Flughafen bei Kriegsende?
Also es war so, dass irgendwann waren wahrscheinlich die Bauunternehmer nicht mehr zufrieden mit der Arbeitsleistung dieser jüdischen Häftlinge. Und jetzt kam wahrscheinlich im Februar kam eine große Gruppe, 400 Kriegsgefangene der britischen, der Royal Army. Und zwar kamen das waren Teile der Royal Army aus Indien und Pakistan richtig abenteuerlich. Diese Armee war eingesetzt in Nordafrika, wurde dort von den Italienern gefangen genommen, kam dann ins Kriegsgefangenenlager nach Italien. Als Italien dann kapituliert hat, kamen die nach Deutschland in verschiedene Stalag und dort kamen sie dann nach Teifingen, eigentlich jetzt um die Juden zu ersetzen. Und die wurden relativ gut versorgt, da war das Rote Kreuz und so weiter, also diesen Engländer, Briten ging es nicht schlecht. Wir wissen das auch nur, oder ich weiß es nur, weil einer von ihnen wurde am Ostersonntag 1945 tödlich verletzt bei einem Kriegerangriff, Flugangriff, der von seinen eigenen Bündnispartnern dann gemacht wurde. Er ist da tödlich verletzt worden. Und ich habe dann herausgefunden, dass er in Teifingen auf dem Friedhof lag und von dort dann in ein britisches Kriegsgefangenengrab kam nach Bayern.
Du sagst eben, du hast herausgefunden, wie bist du eigentlich auf das Thema gestoßen? Weil hat man ja gerne totgeschwiegen, dann auch noch in der Nachkriegszeit, solche Lager.
Obwohl ich ein sogenannter Altlinker bin, habe ich mich relativ wenig mit dem Holocaust beschäftigt. Ich habe in den 80er Jahren beim Klett Verlag was gemacht zum Entartete Musik und habe damals das erste Mal mich mit dem Dritten Reich intensiver beschäftigt. Und als wir dann so um 1980 ins Gäu zogen, habe ich erfahren, dass es dort ein KZ-Außenlager gab und habe mich dem dann so langsam angenähert. Zuerst hatte ich Angst, dass das Thema zu groß ist und erst dann nach der Jahrtausendwende haben wir uns dann etwas mehr darum gekümmert. Wir haben da den Verein gegen Vergessen für Demokratie, die Sektion, gegründet, die sich dann mit diesem Thema beschäftigt hat, weil wir uns geärgert haben, dass das Thema eigentlich vergessen worden war bis zu diesem Zeitpunkt.
Es gibt ja jetzt dort aber eine Ausstellung und man kann bestimmte Dinge, geschichtliche Dinge dort sich anschauen.
Es gibt drei Sachen. Es gibt dann natürlich die Ausstellung im Rathaus in Teifingen, ein Dokumentationszentrum. Es gibt ein Mahnmal am Ende dieser Landebahn und es gibt einen Gedenkpfad in der Gegend und seit kurzem gibt es auch eine Erinnerung vor allem an die Zwangsarbeiter in den Resten einer Flugzeughalle.
Das heißt, der Flughafen ist heute noch zumindest rudimentär vorhanden.
Es ist die Landebahn vorhanden, die wurde dann irgendwann mal unter Naturschutz gestellt, weil es zu teuer gewesen wäre, die zu beseitigen. Und deswegen ist es also nach wie vor auch von oben deutlich sichtbar, das Gelände. Und das Gelände ist relativ groß. Dieses Flugplatzgelände wurde ja vollkommen eingeebnet, also es ist natürlich alles deutlich sichtbar.
Du sagtest, habe ich herausgefunden. Du hast sehr, sehr viel dazu recherchiert und auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Um was geht's in den Büchern?
Also das Erste war, dass wir herauskriegen wollten, was eigentlich war. Und da haben wir dann als Erstes gefunden, die Namensliste dieser Außenlager. Das ist eine Liste mit 60.000 Namen.
Wo habt ihr die gefunden?
Die haben wir im Archiv in Ludwigsburg gefunden, beim sogenannten Hechinger Prozess waren die. Und dieses das nennt sich Nummernbuch. Das war für uns natürlich sehr wichtig, weil es einmal die Namen enthält, dann auch schon die sogenannten Natzweiler-Nummern und natürlich die außer den Namen zum Teil Todesdaten und Geburtsdaten.
Natzweiler muss man vielleicht auch noch ganz kurz erklären.
Ja, also es war so, dass dieses Lager ein Außenlager von Natzweiler. Natzweiler im Elsass, also in den Vogesen, war zu der Zeit, als das Außenlager entstand, bereits aufgelöst, weil die Franzosen ja am D-Day bereits in Frankreich, nicht die Franzosen, die Amerikaner schon gelandet waren. Aber organisatorisch war Natzweiler immer noch, obwohl es auf der anderen Rheinseite war, zuständig für diese ungefähr 50 Außenlager im süddeutschen Raum.
Und dann gab es diese Namensliste. Wie ging dann die Recherche weiter?
Also wir haben dann natürlich rausgekriegt, dass es alles Juden waren. Das steht da schon drin. Es steht auch drin, dass es welche Nation sie hatten. Und wir haben dann natürlich in Yad Vashem, also in Israel, nachgefragt. Und wir hatten dann als erstes nur zwei Dokumente. Eins in Hebräisch, also Ivrit, mit dem wir wenig anfangen konnten. Und ein anderes auf Jiddisch. Und das war entstanden im DP, also Displaced Person Lager in Stuttgart, und schilderte praktisch die Geschichte eines dieser Häftlinge, die dann schließlich überlebt haben. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben natürlich ungefähr 50 Archive abgegrast, also in ganz Europa kann man sagen, und haben ja 20 Jahre recherchiert. Und was wir damals nicht wussten, war, dass wie wichtig die ganze Sache für sowohl für die Überlebenden als auch für die Angehörigen ist. Das war uns neu. Wir haben dann viele dieser Angehörigen und auch Überlebende kennengelernt. Sie sind uns dankbar, dass wir einen Ort zum Trauern für die Überlebenden, aber auch für die Angehörigen gefunden und natürlich gemacht haben. Ich habe bei vielen herausgefunden und dann auch sagen können, wo die Angehörigen liegen. Erst jetzt, letzte Woche, hat mich der Freddy Kahn angerufen, ein Jude, der in Tübingen lebt, und hat mir erzählt, seine Frau, die kommt morgen auf den Friedhof und in das Museum. Seine Frau ist verwandt mit einem dieser Häftlinge, die dort gestorben sind. Also so kommt immer Neues da hinzu.
Das ist einerseits ja ein Ort des Trauerns, ja, und des Erinnerns, aber es ist ja auch ein Ort gegen das Vergessen.
Ja.
Wie wichtig ist das in heutiger Zeit?
Ja, da sind wir natürlich gespalten, ob es was nützt, was wir machen, wissen wir nicht. Wir hoffen es nur.
Aber das ist ja wenn ich da nochmal einhaken darf, es ist ja wichtig, dass auch nachfolgende Generationen, die es aus familiärer Quelle oder so gar nicht mehr selbst mitkriegen, dass die das kennenlernen, was damals zur deutschen Geschichte gehört. Also gibt es da auch Führungen, kommen da Schulklassen hin, gibt es Veranstaltungen, Treffen, wo eben Begegnungen zwischen zum Beispiel Hinterbliebenen und jungen Leuten, ist sowas alles dort auch, oder?
Ja, wir waren zu zweit, beide Lehrer. Und natürlich ist das genau für Schüler gemacht, das Ganze. Es kommen dort regelmäßig Schülergruppen, die dann auch durch junge Guides geführt werden. Und es gibt natürlich Begegnungen mit Angehörigen, mit Überlebenden. Jetzt gerade wird einer der wichtigsten Überlebenden, der Mordechai Tschechanower, der wohnt in Ramat Gan in Israel, der ist letzte Woche 100 geworden. Und da war jetzt wieder einer von unserem Vorstand, war gefährdet dorthin und gratuliert ihm zum Geburtstag. Und ja.
Wie viele Überlebende gibt es denn noch, die aus der Zeit erzählen können?
Einen.
Gerade Mordechai Tschechanower.
Mordechai Tschechanower ist der Letzte, und ja, sein Nachbar ist vor einem halben Jahr gestorben. Also ist tatsächlich, ja klar, die sind alle 24 und so weiter geboren, alle sind jetzt. Aber wir haben sehr viele Interviews gemacht und auch sehr viele Interviews gekauft. Das kann man alles jetzt in der Gedenkstätte sich ansehen.
Vielleicht noch ein bisschen formal. Gibt es da bestimmte Öffnungszeiten? Wahrscheinlich schon. Die findet man im Internet? Oder?
Also wir haben eine Homepage natürlich, www.kz-gedenkstätte Heilfingen, Teilfingen. Und es ist jeden Sonntag, außer in den Ferien, ist um 15 Uhr ist geöffnet, und wer möchte, kann natürlich dann auch geführt werden.
Wenn diese Zeitzeugen von damals, du hast gesagt, ihr habt Interviews gesammelt, was konnten denn die erzählen? Gab es denn überhaupt, waren die absolut isoliert oder gab es Kontakte zur Bevölkerung? Wie hat die Bevölkerung gewusst, was da los ist auf dem Arbeitslager?
Also die Bevölkerung hat es gewusst, die Häftlinge sind durch drei der Dörfer durchgekommen. Sie mussten relativ weit nach Reusten laufen, zuerst zu Fuß, dann mit LKWs. Und eigentlich wusste die Bevölkerung Bescheid, aber sie hat natürlich meistens weggesehen. Es gab auch einige, die geholfen haben, indem sie irgendwelche Nahrungsmittel aufs Trottoir gelegt haben. Also das gab es schon auch.
Was war in Reusten?
In Reusten hat eine Gruppe im Steinbruch gearbeitet dort. Ja, und also die mussten dort den Stein verkleinern, also richtig professionell. Und mit diesem Stein wurden dann diese sogenannten Fliegerstraßen gebaut.
Dazu steht am Reustener Steinbruch die Lore noch.
Ja, das ist die berühmte Geschichte. Der ist leider jetzt auch vor kurzem gestorben. Israel Arbeiter war einer der Häftlinge, die dort waren. Und er hat erzählt die Geschichte, er hat praktisch dort eine Lore geschoben und die Lore ist ihm aus der Hand geglitten. Und dann ist die Lore in das Wasser gefallen dort. Und er hat natürlich Angst gehabt, dass er sofort erschossen wird. Das war nicht der Fall. Und wir haben dann im Zuge der Erinnerungsarbeit versucht, die Lore herauszuholen. Und es ist eine andere, ich gebe es zu. Da steht jetzt die Lore und die Geschichte kann man natürlich sich anhören.
Ich würde gerne nochmal auf die Bevölkerung zurückkommen. Wie hat sie reagiert? Es gab welche, die eben Lebensmittel hingelegt haben. Die meisten haben weggesehen oder haben es halt ignoriert, was dort passiert ist. Gab es aber auch beispielsweise Unterstützung, wenn mal einer fliehen wollte oder Ähnliches? Also gibt es auch solche Geschichten in Halfing-Teilfing oder ist das eher nicht möglich gewesen?
Also fliehen war völlig unmöglich. Es haben drei versucht, die natürlich sofort wieder eingefangen wurden. Und das hat uns gerade dieser Mordechai Tschikanow erzählt, es war in diesem Umfeld völlig undenkbar, weil man ja wusste, man wird sofort verraten und man kommt sofort zurück und wird erschossen.
Das heißt, da gab es auch keine Unterstützung von Widerstandskämpfern, sage ich mal.
Gab es Übergriffe der Bevölkerung?
Nein. Also die Nachkriegsgeschichte ist natürlich ein einziges Trauerspiel, weil es wurden dann auch von offizieller Stelle einfach Unwahrheiten in die Gegend gesetzt. Das wurde dann behauptet, die Juden hätten sich selber zu Tod geschlagen in einem offiziellen Schreiben eines Bürgermeisters oder auch es hätte eine Epidemie gegeben und deswegen seien so viele gestorben.
War das der Versuch, sich reinzuwaschen oder?
Ja, es gibt, leider gab es eine Nachgeschichte, die das unterstützt hat. Es war so, dass zwei dieser Häftlinge, als die Franzosen kamen, also die französische Besatzung, es war ja zuerst französische Besatzungszone, die gingen nach Tübingen zu den Franzosen und haben erzählt, dass es ein Massengrab gibt und haben dann diese Franzosen an dieses Massengrab geführt, in dem 75 Häftlinge waren, übelsterweise natürlich dort zu Tode gekommen. Und die Franzosen waren entsprechend empört und haben dann die Bevölkerung aus der Umgebung dahin gekarrt, sogar bis aus Tübingen. Und die Bevölkerung musste dann die Leichen ausgraben, die wurden dann umgebettet. Und bei dieser Ausgrabungsaktion kam es zu Schlägen der Franzosen und es sind zwei dieser Deutschen, die da ausgeholfen haben beim Ausgraben, kamen später zu Tode, was natürlich dann für die Bevölkerung das Zeichen war, wir sind nicht schuld an dem Ganzen, sondern die Franzosen sind eigentlich schuld an der Sache. Das wurde eigentlich bis 30 Jahre, 40, 50 Jahre danach war das immer noch ein Grund, warum man mit der Sache also nicht einigermaßen normal umgehen konnte. Es wurde auch behauptet, die Franzosen hätten dann vorgehabt, die Teilfinger Bürger in die Kirche zu treiben und diese anzuzünden. Also solche Gerüchte entstanden dann auch.
Waren denn die Widerstände entsprechend groß, gegen Pläne des Dokumentationszentrums einzurichten?
Ja, das war sehr schwierig. Wir wurden als Netzbeschmutzer beschimpft und so weiter, ja.
Ist heute aber überstanden oder latent immer noch vorhanden?
Also es ist so, dass es natürlich eine neue Generation gibt und es eigentlich weitgehend immer, von offizieller Stelle gab es ja dann nur Lob, ja, und Auszeichnungen und alles Mögliche, aber es gibt immer noch Ressentiments.
Weil man sich mit der Geschichte nicht auseinandersetzen möchte oder weil es es angeblich zu lange zurückliegt und keinen Einfluss mehr hat auf heute, oder?
Also eher das, was Sie gesagt haben, eher, dass man sich einfach, es ist auch kein Antisemitismus in dem Sinn, sondern man will sich einfach nicht mit der Geschichte auseinandersetzen, es macht ja Arbeit. Ja.
Da ist es doch dann in Ihren Ohren sicher schlimm, wenn es dann jetzt diese Demos gibt, nie wieder ist jetzt. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es war ja so, dass leider diese Gemeinden da drumherum schon in den 60er Jahren wieder Neonazis hatten, also NPD und andere. Und als wir die Gedenkstätte eingeweiht haben 2010, hat sich ausgerechnet ein NPD-Mann eingemischt in die Einweihungsfeierlichkeiten. Der musste dann von der Polizei beseitigt werden. Ja, also es geht nach wie vor und hat dann seine Homepage vollgemacht mit Vorwürfen gegen uns natürlich. Ja.
Was macht das mit Ihnen? Bestärkt das einfach eher, dass man sagt, jetzt erst recht?
Also es war so, dass wenn wir nicht zu zweit oder zu dritt gewesen wären, hätte ich schon öfter mal, wie man Schwäbisch sagt, der Bettel nachgeschmissen.
Du hast vorhin noch erwähnt, dass es neben dem Dokumentationszentrum und dem Denkmal mit dem Namen einen Gedenkpfad gibt. Was muss man sich darunter vorstellen?
Das sind Stationen, die dort wichtig waren, die also dazugehören, Stationen dieses Lagers. Und die wichtigste Station ist inzwischen diese ehemalige Halle, von der noch die Säulen stehen. Und da haben wir jetzt für die Zwangsarbeiter so eine Art Denkmal eingerichtet. Da gibt es jetzt eine Mauer aus alten Backsteinen. Und auf jedem Backstein ist einer der Name eines der griechischen Zwangsarbeiter drauf. Da habe ich jetzt gerade letzte Woche wieder, hat sich eine Angehörige gemeldet, sie will, dass ihr Vater jetzt da auch hinkommt und der kommt jetzt da auch drauf.
Das heißt, die Arbeit geht weiter, die ist nie abgeschlossen?
Ja, also ich versuche es zu reduzieren.
Ja, ich nehme da nach wie vor mit. In diesem Sinne.
Ja. Vielen Dank für die
Vielen Dank.
Einblicke.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.